Wenn in der Bibel vom Geist die Rede ist, dann muss man da ein bisschen unterscheiden, welche Art von Geist gemeint ist. Weil es gibt ja verschiedene Ausdrücke, die die Bibel verwendet, für zum Beispiel Gottes Geist eben, der Heilige Geist, Christi Geist, Jesu Geist. Es ist immer wieder verschieden ausgedrückt. Es kann aber auch ein satanischer, böser, unreiner Geist, ein Dämon gemeint sein. Das muss man dann aus dem Zusammenhang herauslesen. Oder es geht um den menschlichen Geist. Um dich, um mich, um unseren inneren Menschen, um den Geist in uns. Und das ist das, was immer ein bisschen außen vor gelassen wird, was vernachlässigt wird. Darum geht es heute um den Geist in uns, in den Geist in den Menschen. Denn dieser Geist in uns soll stark werden, sagt uns die Bibel. Und da ist es die zentrale Sache, geistlich stark und fest zu werden, dass der Geist in dir gekräftigt wird, wachsen kann, stark einfach wird. Das ist für uns wichtig als Christen und das geht nicht einfach automatisch. Wir haben Einfluss darauf. Ein Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib, sagt man so allgemein. Und es ist auch sehr richtig und die Bibel beweist es im 1. Thessalonicher 5,23 sagt uns der Paulus, und vollständig möge euer Geist und Seele und Leib untadelig bewahrt werden und so weiter und so fort. Also er erzählt hier diese drei Dinge, die den Menschen ausmachen, erzählt er hier auf. Und diese drei Dinge gehören aber zusammen, solange wir zumindest hier auf der Erde sind. Geist, Seele und Leib gehört zusammen und spielt zusammen und das eine wirkt sich auf das andere aus. Der Leib und die Seele, die sind uns ja bestens vertraut. Der Leib, wenn du mit dem Hammer am Finger haust, dann weißt du, dass du einen Leib hast, wenn er pumpt. Die Seele, wenn du dich freust oder wenn du traurig bist oder sonst irgendeine Gefühlsregung hast oder wenn du ganz intensiv über etwas nachdenkst und grübelst, dann weißt du, dass du eine Seele hast. Die ist uns auch bestens bekannt. Aber was ist jetzt dieser Geist? Mit dem können wir so irgendwo die meisten Menschen zumindest nicht so viel anfangen. Und deshalb lassen wir den ein bisschen außen vor. Manche meinen, der Geist ist der Intellekt, der schlaue Kopf. Aber das stimmt halt einfach nicht. Die Menschen und auch viele Christen kümmern sich in erster Linie um die natürlichen Dinge, um die Versorgung, um den Wohlstand und vielleicht sogar den Luxus, um das Wohlergehen und um das Ansehen bei den Menschen. Also letztendlich alles Dinge, die den Körper und die Seele betreffen und den ganzen Besitz. Und in christlichen Kreisen gibt es dafür sogar Seelsorger und eine Seelsorge. Wenn es der Seele nicht so gut geht, dann sorgt man sich um die Seele. Mag ja manchmal sogar richtig sein, wenn jemand ein bisschen Trost braucht und eine Ermutigung braucht, ist ja okay. Aber es ist nicht die Wurzel des Problems, das man da anpackt, wenn man in dieser Art und Weise vorgeht. Solange der Geist oder die geistlichen Dinge vernachlässigt sind oder ausgeblendet werden, wird es mit der Seele und im Leib nicht recht viel besser werden können. Weil der Geist des Menschen, den Gott hineingelegt hat, sonst würde ja der Mensch nicht einmal leben können ohne Geist, dieser Geist des Menschen ist die Kontaktstelle zu Gott. Und damit haben wir hier die Lösung für das Problem. Aber natürlich auch das Problem, dass man sich um den Geist letztendlich nicht kümmert und sich nicht interessiert, weil der Kopf ist ja eh so schlau. Ob jetzt vom menschlichen Wissen her oder vom religiösen Wissen her, theologisch und wissenschaftlich und was weiß ich alles, hochintelligent und naja, dann brauchen wir den Geist vielleicht gar nicht so unbedingt. Und das ist eigentlich eine Dummheit, weil wenn einmal ein richtiges Problem kommt, das jetzt der schlaue Verstand nicht mehr bewältigen kann, dann fehlt ihm dieses Teil, das eigentlich dafür da wäre, dieses Problem zu bewältigen. Diese Lösung für das Problem ist eben der menschliche Geist, weil Geist weit über den natürlichen Dingen, über den seelischen Dingen steht und alles verändern kann. Und wieder, weil der Geist des Menschen, vorausgesetzt, er ist ein bekehrter Christ, die Kontaktstelle ist zu Gott, verbunden ist mit dem Himmel und seiner Herrlichkeit und seiner Kraft und seiner Liebe und seiner Allmacht. Und wenn diese Kontaktstelle geknüpft ist und wenn dieses Rohr frei ist, dann lösen sich Probleme. Und das müssen wir wissen und das müssen wir lernen, wie wir mit dem Geist des Menschen, den ja jeder von uns in sich hat, wie wir damit umgehen. Also eins müssen wir wissen, Johannes 4,24 sagt uns hier, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Aber diese Aussage, Gott ist Geist. Da können wir schon daraus ableiten, dass wir mit dem Geist, Gottes Geist, kontaktieren. Weil das ist eine Ebene, das passt zusammen. Mit dem Leib ist unmöglich, Gott zu kontaktieren. Mit der Seele manchmal, wenn Gott sich so richtig direkt manifestiert. Aber mit dem Geist zu jeder Zeit, zu jeder Stunde ist immer die Möglichkeit da, denn es ist eine Ebene. Der Geist des Menschen ohne Jesus, sagt uns die Bibel, ist nämlich aus der Sicht Gottes tot. Er existiert zwar, aber er ist aus der Sicht Gottes tot, weil er abgetrennt ist vom göttlichen Lebensstrom. Ein Sünder ist nicht mit Gott in Verbindung, ist abgetrennt von diesem Lebensstrom. Er ist letztendlich auf sich allein gestellt. Deshalb muss ein Sünder, wenn er sich bekehrt, von Neuem geboren werden. Das ist so eine wichtige Sache für deinen Geist. Du kannst jahrzehntelang ein religiöses Spielchen spielen, bist nicht einmal wiedergeboren und tust halt dein Programm abspulen, wie du es meinst und wie du es gelernt hast, aber du bist nicht mit Gott in Kontakt, weil der Geist nicht von Neuem geboren wurde. Das ist das Problem. Wenn wir den Nikodemus annehmen, den Jesus das erklärte, der war sogar ein religiöser Führer in seiner Zeit und sogar aus dem Volk Gottes. Und trotzdem wusste er nichts davon und trotzdem war er nicht von Neuem geboren. Und deshalb konnte er auch das Reich Gottes nicht sehen. Jesus hat zu ihm gesagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Er kann es nicht erleben, es geht nicht, weil die Kontaktstelle nicht wiederhergestellt ist. Er kann nur ein religiöses System aufrechterhalten und abspulen und leben, mehr nicht. Aber in unserem Fall des Neuen Testaments soll es ja nicht so sein. Wir sollen ja geistliche Christen werden und nicht fleischliche, natürlich gesinnte Menschen. Er konnte das Reich Gottes nicht sehen, nicht erleben, weil das Reich Gottes, wie Jesus sagt, nicht von dieser Welt ist, nicht nach Art dieser Welt, sondern weil das Reich Gottes eine geistliche Sache ist. Und wenn der Geist in einem Menschen tot ist, kann er diese geistlichen Dinge des Himmels einfach nicht empfangen. Das ist so ähnlich wie bei einem Radio. Wenn der auf Mittelwelle gestellt ist, dann kann er keine UKW-Sender empfangen. Der ist auf einer anderen Frequenz und er empfängt es einfach nicht. Da hört er vielleicht das Gebrüll des Satans, aber er hört nicht die Stimme des guten Hirten, des Herrn und des Heiligen Geistes. Es geht einfach nicht. Deshalb muss ein neuer Sender eingestellt werden. Deshalb muss ein Neuanfang gemacht werden. Der Mensch, der sich bekehrt, muss von Neuem geboren werden, sozusagen ein Reset gemacht werden, eine Wiedergeburt, eine noch einmal Geburt oder in anderen Schriftstellen heißt es, von Neuem geboren zu werden. Was sagt es unterm Strich aus? Er kommt wieder mit Gott in Verbindung. Geist und Geist wird wieder zusammengedockt. So wie vielleicht, wie es früher gegeben hat, bei den Lego-Steckeln mit den zwei Magneten, zack, zusammen und pumps, war die Verbindung hergestellt. So ist, oder kannst du es vorstellen, wenn ein Mensch im Geist wiedergeboren wird, einen Neustart bekommt, die Verbindung mit Gott ist ab dem Moment wiederhergestellt. Passend gemacht für Gott. Es passt einfach wieder zusammen. Der Geist in den Menschen kann wieder mit dem Geist Gottes kommunizieren. Und die Kraft Gottes kann wieder durch diesen Geist in einen Menschen fließen. Und der Geist und die Seele und der Leib ist angewiesen darauf. Gut, das Ganze geschieht, wie wir wissen, durch Glauben. Nachdem der Mensch dieses Evangelium von Jesus Christus, das sozusagen der Same ist, der ausgesät wurde, er hat dieses Evangelium gehört und er hat es vom Herzen geglaubt. Sprich, er ist überzeugt, dass das die Wahrheit ist Und dann hat er mit seinem Mund bekannt vor Gott und den Menschen, dass dies das Richtige ist und dass Jesus der Herr ist und dass er vielleicht Jesus in seinem Leben aufgenommen hat und ihn Jesus als seinen Herrn und Erlöser angenommen hat. Und in dem Moment geschieht eben diese Wiedergeburt, dieses neue Leben Gottes kehrt wieder ein in einen Menschen. Die Sündhaftigkeit ist weggetan, Gerechtigkeit ist geworden. Diese Wiedergeburt ist die grundlegendste Sache des geistlichen Christseins. Ohne eine Wiedergeburt ist alles nichts. Und du kannst die schönste Religion ausüben, wenn du nicht mit Gott wieder in Kontakt gekommen bist, ist alles nichts. Wirklich auch gar nichts wert. Ab dem Zeitpunkt der Wiedergeburt kann nämlich dieser Geist in den Menschen wieder Frucht bringen, weil er wieder lebendig wurde und weil er wieder von Gottes Lebens- und Liebesstrom erfüllt wird und genährt wird. Ein Gerechter wird nach und nach Gerechtes hervorbringen. Jesus sagt, ist der Baum gesund, wird er auch gesunde Frucht bringen. Nicht umgekehrt, du musst Gerechtes tun, um ein Gerechter zu werden. Oder ein Heiliger werden, wenn der Papst dich irgendwann heilig spricht. Du wirst ein Heiliger durch das Blut Jesu Christi und durch deinen Glauben. Das ist eine gute Botschaft. Bei Christen, ich sage jetzt hier Christen in Anführungsstrichen, wo keine Veränderung festzustellen ist, da stelle ich mittelfristig die Wiedergeburt eigentlich in Frage. Keine Frucht, vielleicht ist er ja bloß ein bisschen religiös geworden und mehr nicht. Oder er ist zwar wiedergeboren, aber ist als geistliches Baby stecken geblieben und nie erwachsen geworden, nie freigesetzt worden, nie der Kanal, der vom Geist zur Seele und zum Leib fließt, ist einfach verstopft. Es kommt nichts mehr rüber, es kommt nichts raus dabei. Also das müssen wir im Einzelfall prüfen, was ist da Sache. Auf jeden Fall soll es nicht so sein. Wenn ein Mensch sich bekehrt, von Neuem geboren wird, dann ist das Ziel des Geistes, dass da Veränderung stattfindet. Und es muss sich was verändern, weil durch die Wiedergeburt hat sich ja bereits das Wichtigste verändert. Der Geist nämlich im Menschen, um den es ja heute geht. Und der Paulus erzählt hier im Brief an die Galater, Kapitel 5, ab Vers 22 auf, was passiert, wenn der Geist wieder Ergebnisse hervorbringt, wenn sich der Geist, der Wiedergeborene, ausdrückt, wenn er wieder Auswirkungen in ein Menschenleben bringt. Hier sagt er von Früchten. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit, was auch in neuen Übersetzung als Selbstbeherrschung übersetzt wird, was sich ja wahrscheinlich auch richtiger anhört oder richtiger ist. All diese Dinge, diese Auswirkungen, die ich hier gelesen habe, und bestimmt noch viele Dinge mehr, gute Dinge mehr, sind Ergebnisse davon, wenn ein Mensch von Neuem geboren wird und im Geist erstarkt und zunimmt und reift. Und das möchte man doch eigentlich haben, oder? Jeder möchte doch eigentlich ein Leben haben, wo er Liebe hat, wo Freude ist, wo Frieden, vor allem Frieden ist. Wer möchte das schon nicht haben? In religiösen Kreisen wird diese Stelle umgedreht und so ausgelegt, dass du das, was da hier steht, so musst du sein als Christ. Du musst lieben, du musst dich freuen, du musst den Frieden haben. Und sie versuchen, diese Dinge, die aus dem Geist von selber kommen sollen, sie versuchen es zu produzieren. Gerade mit dem letzten Punkt der Selbstbeherrschung. Ich muss mich beherrschen, ich muss mich, immer muss. Und sie geben nach außen ein frommes Bild ab, aber innerlich zerreißt es. Wenn aber innerlich was passiert ist durch die Wiedergeburt, dann zerreißt dich innerlich nicht, dann bist du einfach so. Dann hast du Selbstbeherrschung, dann hast du Frieden, dann hast du Freude, dann kannst du ohne Probleme lieben und geduldig sein und sanftmütig sein und so weiter. Und das ist der riesengroße Unterschied. Und wenn es mal nicht so ist, dann bricht auch nicht gleich die Welt zusammen. Dann wird es halt Stück für Stück besser. Aber nicht immer diesen Druck, du musst aber lieben, du musst aber, du musst. Nein, du musst, sagt das Gesetz und das Gebot. Und das ist ein Riesenunterschied. Der Geist, wenn er die Oberhand bekommt in deinem Leben, wird noch mehr Früchte bringen als die Dinge, die hier der Paulus aufzählt. Er wird auch Glauben hervorbringen. Wenn du versuchst, mit deinem Kopf zu glauben, dann ist es anstrengend. Wenn aber der Geist in dir Glauben hervorbringt, dann ist es einfach Glauben. Der ist einfach da. Und es ist nicht mehr so, ich muss aber ganz fest glauben. Soll aber jetzt nicht heißen, dass man jedem Zweifelgedanken Raum geben darf und nachgeben. Nein, aber man muss lernen, diesen Geist, der in uns ja ist, freizusetzen und gleichzeitig auch diesen Glauben und diese Liebe und all diese guten Dinge freizusetzen. Und dafür sind wir ja heute hier, dass wir da ein bisschen was hören davon, aber in die Praxis umsetzen, das müssen wir dann wieder im Alltag. Der Geist ist es, sagt der Johannes im Johannesevangelium 6,63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Es nützt nichts. Das ganze religiöse Getue und Werke und alles. Es ist der Geist, der es ausmacht. Der macht den Unterschied. Und jetzt hör auf, krampfhaft Frucht aus deinem Fleisch hervorzubringen, weil das einfach auf Dauer nicht geht. Ich möchte heute eine bessere, eine geistliche Methode aufzeigen, wie Frucht ohne Anstrengung hervorkommt in unserem Leben. Und diese Sache ist, dass wir im Geist stark werden müssen. In unserem Geist, ich meine nicht im Heiligen Geist, weil der Heilige Geist ist sowieso stark. Aber unser Geist, der Heilige Geist kommt in uns, wohnt in unserem Herzen, in unserem Geist. Und er braucht einen starken Geist, um sich ausdrücken zu können. Zum Beispiel in der Bibel steht von Johannes dem Täufer: Das Kind aber wuchs und erstarkte im Geist und war in der Einöde bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Dieser Johannes, steht übrigens Lukas 1,80, dieser Johannes erstarkte im Geist, damit er dann sein Prophetenamt auch erfüllen konnte. Der wurde nicht einfach, ja, jetzt bist der Prophet so und so und jetzt mach mal. Er musste im Geist, in seinem Geist, erst einmal stark werden. Und das Interessante an dem ist erst einmal der zweite Teil dieses Verses. Er war in der Einöde. Er war nicht auf der Uni. Wie kann man ohne Unistudium ein Prophet werden? Also ein ungebildeter Hobel. Und jetzt ist er Prophet, Gottes Mann. Er war nicht bei den Pharisäern und bei den Schriftgelehrten. Er war kein Theologe und er war Gottes Mann. Und er war in der Einöde, nicht in Jerusalem und nicht in irgendwelchen Großstädten und nicht da, wo das weltliche Leben pulsierte. Er war in der Einöde und erstarkte im Geist. Man kann das immer ein bisschen weiterdenken. Die anderen, die bloß ihr ganz normales Mose und Propheten so ein bisschen gemacht haben und Tag ein, Tag aus studiert haben und überlegt haben und geplant haben und gemacht haben, die erstarken wohl nicht im Geist. Sonst hätte vielleicht Gott gesagt, ja, du bist ein guter Mann, dich nehme ich als Prophet. Johannes, der Täufer, jedenfalls erstarkte im Geist bis zum Tag seines Auftretens vor Israel. Gott bildet die Seinen aus. Es war eine Ausbildung des Geistes und nicht des Intellekts. Also sei jetzt nicht traurig, wenn du sagst, ja, ich bin nicht so der supergescheite Typ. Macht nichts. Du brauchst nicht zu den Gescheiten gehören, sondern du sollst im Geist stark werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist, wir sind alle dumm. Aber die Ausgewogenheit muss passen. Die Kinder heute, weltweit schon fast, sie werden sehr stark intellektuell ausgebildet. Und es ist nicht unbedingt falsch. Aber die Ausbildung des Geistes ist untergegangen. Da sind uns manche Naturvölker sogar noch überlegen, obwohl sie nicht Jesus kennen. Aber sie kennen zumindest, dass es eine geistliche Welt gibt. Leider in dem Fall die geistliche Welt der Finsternis. Aber wir, die moderne Welt, hat die geistlichen Dinge eigentlich vollkommen ausgeblendet und ignoriert. Das Problem ist, der Geist des Menschen ohne Jesus ist ja tot. Und wenn der Geist tot ist, übernimmt er ja keine Aufgaben, dann packt die Seele das ganze Ding an. Die Seele übernimmt die Aufgaben des Geistes und ist letztendlich damit total überfordert, weil die Seele dafür eigentlich nicht geschaffen wurde. Und die Seele wird dann nicht mehr von der geistlichen Quelle versorgt, zum Beispiel von der göttlichen Weisheit und sie macht es, wie sie es gesehen hat, wie sie es gelernt hat, wie sie Überlegungen anstellt und so probieren wir es. Und das klappt manchmal sogar ganz gut, aber nur bis zu einem bestimmten Maß. Die seelische, irdische ist halt einfach irgendwann so weit, dass die schlauesten Menschen sagen müssen, mehr können wir nicht machen. Jetzt sind wir an der Grenze unseres Möglichen anbelangt, wo aber der Geist noch überhaupt noch nicht am Ende ist. Aber weil der Geist ignoriert ist und schwach ist und nicht ausgebildet ist, hat er überhaupt nichts zu sagen. Und wenn er was sagen würde, würden sie ihn nicht hören, weil so viele Gedanken und Überlegungen den Kopf zumüllen, dass die geistlichen Dinge nicht mehr beachtet werden. Die Seele eben kämpft und überlegt und macht und tut und irgendwann führt es zu einem Erschöpfungszustand oder zu einem seelischen Ausbruch, dass er dann grantig wird und ärgerlich wird und vielleicht depressiv wird und keine Ahnung, was noch alles passiert bei den Menschen. Das sind alles Auswirkungen aus der Seele, weil die Quelle der Geist nicht zur Verfügung steht. Und das Gleiche geht natürlich im Körperlichen und Krankheiten entwickeln sich und haben Platz, weil dieser Lebensstrom des Geistes fehlt. Also wenn nun dein Geist wiedergeboren ist, egal ob das erst gestern war oder von vor 20 und 30 Jahren, er ist lebendig geworden und er muss ausgebildet werden. Er muss trainiert werden, er muss erstarken. Aus dem Grund, damit der Geist die Oberhand behält und dass die Seele und der Leib davon natürlich profitieren. Sehr viele Christen sind bald nach der Wiedergeburt irgendwo stehen geblieben, vom geistlichen Standpunkt aus. Sie entwickelten sich einfach nicht weiter. Vielleicht haben sie nicht die richtige Lehre bekommen, vielleicht sogar falsche Lehre. Vielleicht sind sie einfach in einem religiösen Haufen gelandet, wo das einfach gar nicht mehr möglich ist, sich weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher, der Johannes der Täufer, wenn von Anfang an unter den Pharisäern gesessen wäre, der wäre geistlich nicht erstarkt. So ist es manchmal sinnvoll, aus einem religiösen Haufen rauszugehen und selber mit Gott den Weg zu gehen, um geistlich zu erstarken. Also ist manchmal ganz gut, wenn man in der Einöde ist. Das hätte man zwischen eingesagt. Gut, und weil es so wichtig ist, dass wir geistlich erstarken, deshalb gibt es da einfach heute ein bisschen geistliche Lehre. Und ihr habt schon gemerkt, das Hauptwort heute ist immer Geist und geistlich. Aber das ist halt einfach das Wichtigste. Ich bin kein Seelsorger, keiner, der euch immer bloß betätschelt, na wird schon wieder, weil wir dann auch wieder wollen oder so. Nein, Ziel ist, dass jeder Einzelne von uns geistlich erstarkt und geistlich erwachsen wird und stehen kann zu jeder Zeit. Paulus hat dasselbe Problem gehabt mit den Korinthern und sagt, und ich, Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu Fleischlichen, als zu Unmündigen in Christus. Ich habe euch Milch zu trinken gegeben, nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Ihr könnt es aber auch jetzt noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Und im Hebräerbrief schreibt er, denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Lehre unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte geistliche Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Diese Schriftstellen sagen uns, dass es wichtig ist, geistlich zu werden, dass man nicht mehr Unmündige sind in Christus, dass man nicht mehr bloß Milch trinken, sondern dass wir feste Speise vertragen, dass wir die Wahrheiten des Geistes hören können, einordnen können, dann auch handeln können. Weil wir wollen Ergebnisse hervorbringen. Wir wollen ja nicht auch irgendeine religiöse Gemeinschaft sein, die das Leben lang so durchmacht und tut halt seinen religiösen Stiefel, sondern wir wollen ja die übernatürlichen Dinge in unserem Leben noch mehr erleben und erfahren und weitergeben. Und da gibt es nur einen Weg, das ist der Weg des Geistes. Wenn wir nämlich im Geist erstarken, wird Gottes Weisheit und Gottes Erkenntnis immer mehr auch unser Denken, unseren Verstand erfassen. Und dann werden wir auch immer mehr wissen, wie er die Dinge sieht und was wir zu tun haben und was wir zu lassen haben, wie wir Dinge angehen können, sodass wir in den Dingen, die wir tun, erfolgreich sein können. Dann werden Menschen plötzlich in ihre Berufungen hineinkommen und sie werden glücklich drin sein und sie werden erfolgreich sein. Wie viele Menschen machen heute einfach irgendeinen Beruf, naja, wäre vielleicht was. Sehr viele gingen nach der Ausbildung dann wieder aus dem Beruf raus, weil sie dann feststellen, war doch nicht das Richtige. Wenn wir aber vom Geist schon den Impuls bekommen, das ist deine Berufung, das ist deine Sache, mach das, dann funktioniert das einfach viel besser. Und das ist der Geist in uns ist ja nicht nur wichtig, dass einmal ein Wunder passiert. Das ist ja ein Ding, der für den Alltag da ist. Gottes Weisheit, du brauchst es ja jeden Tag. Manchmal ganz unbewusst und manchmal auch ganz bewusst. Aber Gottes Weisheit und Führung ist durch den Geist für uns zu jeder Zeit möglich und soll erlebbar sein. Wenn die Menschen diesen Geist Frucht bringen lassen, da werden sie einfach viel effektiver werden, ohne jetzt unter Stress und Hektik zu leiden. In aller Ruhe werden sie ihre Dinge machen und es wird funktionieren, weil Gottes Segen drauf ist. Sie werden nicht Drogen und Alkohol und so weiter brauchen, um abschalten zu können, weil sie der Stress wieder fix und fertig gemacht hat. Ein Mensch, der voller Liebe und Frieden ist, was soll der noch mit einem Alkohol oder mit einer Droge? Das braucht er nicht, weil er ist eh schon fast high von dem, was der Geist ihm gegeben hat. Darum sagt er der Paulus, berauscht euch nicht mit Wein, sondern werdet voll Geistes. Das ist ja was Besseres. Was nützt uns der ganze Wein, der ganze Alkohol oder jede jegliche Droge? Die wirkt nach ein paar Stunden wieder nicht mehr, aber der Geist ist immer wirksam. Menschen, die mit Minderwertigkeitsgefühlen nicht klarkommen, kriegen ein ausgeglichenes Selbstwertgefühl, ohne jetzt stolz und hochmütig zu sein. All das sind Früchte, die der Geist hervorbringt. Es gibt gesunde Beziehungen, ohne Scheidung und ohne Gewalt. Das wird wieder normal. Das wäre eigentlich die Lösung für die Probleme der ganzen Welt. Gott hat durch den neuen Bund, durch Jesus Christus, der Welt die Lösung gegeben für ihre Probleme. Aber der Mensch ist einfach dumm. Muss ich also sagen. Er ist einfach dumm und ja, stolz. Ich kann es selber. Ich brauche doch den Gott gar nicht. Ich brauche doch den Geist nicht, weil ich bin ja so schlau. Ich habe ja schließlich das gelernt und das gelesen. Aber irgendwann muss sich der Mensch einmal eingestehen, wir brauchen Gott, wir brauchen Gottes Geist, sonst geht's nicht. Ja, das Ganze klingt wunderbar und klingt schön und klingt ja ganz einfach. Und ich muss sagen, theoretisch ist tatsächlich so einfach. In der Praxis nicht ganz. Aber wir müssen es erst einmal wissen, dass das machbar ist. Denn wir leben nicht mehr unter dem Gesetz des Buchstaben, sondern unter dem Gesetz des Geistes, sprich unter der Leitung und Führung des Geistes. Unter der Voraussetzung, dass wir das auch ihm erlauben und dass wir das wollen. Das gehört natürlich dazu. Also es macht Sinn, im Geist stark zu sein. Denn das bedeutet Leben, das bedeutet Lebensqualität. Und es ist Gottes Plan für dich und für mich und für jeden von seinen Söhnen und Töchtern. Jetzt, wenn wir diese Früchte des Geistes hier mal ein bisschen umdrehen, anstelle von Liebe, Hass und Ablehnung, anstelle von Frieden, Unfrieden und Streit, Langmut, kann man sagen, du bist nicht mehr langmütig, geduldig, sondern du bist getrieben, du bist ungeduldig, du bist ärgerlich und patzig, untreu und unzuverlässig. Du brauchst immer den nächsten Kick oder so. Das sind die Dinge, wenn der Geist nicht Frucht bringen kann. Und die wollen wir ja eigentlich nicht haben. Also das müssen wir uns tatsächlich intensiv mit dem Geist, der in uns ja da ist, beschäftigen. Es ist bloß im Leben, in der Praxis, da kommen wir jetzt drauf, nicht ganz immer so rosig, wie sich das in der Theorie hier anhört. Das Problem liegt in dem sogenannten Fleisch. Paulus sagt immer vom Fleisch. Letztendlich ist es der natürliche, irdische Teil des Menschen und dieser Teil des Menschen ist dem Geist entgegengesetzt und das ist unser Problem. Die Schrift sagt uns ja, dass der Leib noch nicht erlöst ist und dass das Fleisch gegen den Geist aufbegehrt. Galater 5,17. Denn das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Also hier ist der Konflikt, in dem wir stecken. Das bedeutet aber jetzt nicht, dass unser Leib, das Fleischliche, etwas Schlechtes ist. Nicht, dass es dann wieder in die Richtung geht, wie sie im Mittelalter, wo sie ihren Leib kasteiten und wo sie sich selber gegeißelt haben, weil der Leib so sündig ist und so weiter und so fort. Das wäre schon mit Grund verkehrt. Das Problem ist, dass der Körper und die Seele sich noch auf der Ebene, auf der Frequenz der gefallenen Schöpfung befinden, auf der sündigen Ebene. Und auf dieser Ebene bewegt sich der Satan und die Dämonen und die Sünde. Und deshalb, weil es dieselbe Frequenz ist, wird unser natürlicher Mensch davon bedrängt und beeinflusst und bekämpft. Dieses Problem haben wir in dieser Zeit. Und der Paulus, er bietet die Lösung an, dass wir uns nach dem Geist richten sollen, weil, hier Galater 5,16, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Richte dich nach dem Geist und du wirst nicht mehr die Dinge tun, die dein irdischer Mensch tun will, weil er von der Frequenz der Sünde und des Satans bedrängt wird. Also werde stark im Geist, dann wird die Versuchung, die dich immer wieder bedrängt, nicht den Raum bekommen in deinem Leben. Wenn der Zorn und der Ärger dich bedrängt, weil etwas nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast, und der Geist in dir schwach ist, dann wird ein Zornausbruch kommen, ein Vulkan. Jetzt ärgere ich mich einmal so richtig, so ungefähr. Und was dann noch für Folgeprozesse kommen, das kann sich dann jeder selber ausmalen oder vielleicht hat er es ja auch schon mal erlebt. Wenn aber der Geist in dir stark geworden ist, wenn du im Geist erstarkt bist und dieser Zorn und dieser Ärger dich attackieren will, dann wird er keinen Raum finden, weil die Liebe und der Friede und die Geduld und die Freundlichkeit so stark ist in dir, dass überhaupt keine Chance ist für einen Zorn- und Wutausbruch. Auch wenn du es von außen her spürst, das möchte ich jetzt. Und dann triffst du noch die Entscheidung, aber ich will ja gar nicht. Ich will mich ja also gar nicht ärgern. Warum soll ich mich ärgern? Da ändere ich nichts dran. Meistens mache ich es mit meinem Ärger ja bloß noch schlimmer. Und gesund ist Ärgern ja auch nicht. Und wenn der Geist in dir stark ist, wird er locker diesen Versuchungen, die auf der fleischlichen Ebene gegen dich antreten, widerstehen können. Ja, und irgendwann verfliegt es einfach wieder. Also relativ schnell wird es wieder verfliegen. Aber eins musst du wissen, du bist immer der entscheidet. Ärgere ich mich jetzt oder ärgere ich mich nicht? Die Verantwortung liegt schon noch bei dir auch. Wenn der Geist in dir erstarkt ist, da tust du dich zwar leichter, aber die letztendliche Entscheidung triffst immer du. Das Fleisch, der natürliche Mensch auf der Ebene der gefallenen Schöpfung, bringt auch bestimmte Frucht hervor. In dem Fall schreibt der Paulus zwar nicht von Frucht, sondern von Werken. Werke, das sind die Ergebnisse, die, was dabei rauskommt. Und da sagt er hier, offenbar sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und hier und dergleichen heißt, dass das nicht eine vollkommene Aufzählung von allem, was Fleisch ist, sondern sowas in dieser Art. Also es gibt vielleicht noch ganz andere Dinge, die fleischlich sind, was einfach dem Geist widerstreben möchte. Und wenn man das so hört, die ganzen Dinge, die der natürliche Mensch ohne einen erstarkten Geist hervorbringt, dann können wir eigentlich feststellen, die Probleme dieser Welt beruhen eigentlich auf all diesen Dingen. All diese Begierden, diese Gier, dieses Begehren, dieses mehr sein wollen, größer sein wollen, reicher sein wollen, schöner sein wollen und was weiß ich alles, fleischliche Ebene. Daher kommt die ganze Misere, die wir hier auf dieser Welt momentan erleben. Und Menschen, die sich auf dieser Ebene des Fleisches befinden, werden diese Dinge immer wieder tun. Einmal das und einmal das andere. Das eine vielleicht öfter und das andere, das hat er eigentlich ganz gut im Griff. Manche Begierden kommen dann noch ein bisschen zum Vorschein in ein bisschen einen Tarnanzug. Nach außen sieht es ganz gut aus. Und so eine falsche Demuthaltung, so ganz demütig, die aber eigentlich einen ganz dicken Stolz dahinter verbergen. Zum Beispiel. Ne? Also so drückt sich eben diese fleischliche Ebene im Menschen aus. Und der Satan nutzt dieses natürlich schamlos aus und hält die Menschen da drin gebunden. Und er sagt ihnen auch nicht, dass sie im Geist erstarken müssen. Darum sagt dir das auch keine Religion, dass du geistlich stark werden musst. Das sagt dir keine Religion. Die Religion sagt immer bloß, ja, bist schon richtig dran, du bist in unserer Gruppe, in unserer Kirche, in unserem Verein und da bist richtig dran und du zahlst schön deinen Obolus und dann passt es schon. Eher ein bisschen unterm Tisch halten die Leute, dass nicht einer kommt und sagt, hey, aber wir sollten doch geistlich stark werden. Ja, die werden dann vielleicht sogar für einen oder anderen unangenehm. Und so gibt es solche Gruppierungen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang und keine geistlichen Fortschritte und keine geistlichen Erstarkten, nichts. Und obendrein, sagt uns der Paulus im Galater 6,8, wer es das tut, wer auf sein Fleisch, auf seine Leistungen sät oder baut und vertraut, der wird von diesem Fleisch Verderben ernten. Oje, jetzt wird uns einiges klar, warum das bei vielen überhaupt kein Segen da ist. Weil er auf seine eigene Leistung sät und baut und vertraut. Und dadurch erntet er Verderben, einen Fluch, einen Unsegen. Im zweiten Teil des Verses sagt aber der Paulus, wer aber auf den Geist sät, wer auf die geistlichen Dinge baut, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Und ich habe es ja schon öfter gesagt, ewiges Leben bedeutet nicht bloß, dass du ab jetzt ewig lebst, sondern dass du dieses Leben der Ewigkeit, dieses gesegnete Leben leben kannst. Das bedeutet ewiges Leben, weil auch ein anderer Mensch existiert ewig. Aber eben nicht in der Herrlichkeit des Herrn, sondern eben im Feuer der Hölle. Aber ein Geist stirbt nicht in dem Sinn, dass er aufhört zu existieren. Aber die Frage ist, wo? Der Mensch tut sich bloß momentan einfach immer ein bisschen leichter, weil er so gelernt hat, auf der fleischlichen Ebene sich zu begeben. Und lieber tut er Wallfahrten gehen, 2 Stunden Rosenkranz beten oder Marienbild aufhängen, Christophorus ins Auto kleben. Lauter solche fleischlichen Dinge, die haben mit geistlichen Dingen überhaupt nichts zu tun. Und meint, das wäre jetzt was und bewegt damit gar nichts, von wegen, dass hier geistliche Kraft irgendwie zu seinem Segen freigesetzt wird. Aber das kann man halt leicht. Also man muss nicht wiedergeboren sein, um ein Kreuz an die Wand zu hängen. Das kann man so auch machen. Man muss auch nicht wiedergeboren sein, um lange Gebete auswendig aufzusagen. Aber man muss wiedergeboren sein, um mit Gott in Kontakt zu treten, um Gottes Stimme zu hören, um Gottes Kraft zu empfangen. Dazu muss man wiedergeboren sein. Und das ist dann oft einmal, die geistlichen Dinge zu erlernen und zu tun, erst einmal schwierig. Wie eigentlich alles, was man das erste Mal macht, schwierig ist. Aber wenn man dann übt drin und dann eine Routine drin kriegt und dann vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat und da was draus lernt, dann wird es immer besser und genauso ist es mit den geistlichen Dingen. Ich habe da vorher mal gelesen, geübte geistliche Sinne sollen die Leute haben, die nicht mehr unmündig sind. Und genau das sagt es aus. Die geistlichen Sinne muss man üben, um diese geistlichen Ergebnisse hervorzubringen. Also es ist aber nicht so, dass wir es nicht falsch verstehen, dass dann der Geist dauernd zu dir redet. Alle 5 Minuten ein Wort von Gott und ein Bild und ein Eindruck. Also wenn du so jemanden triffst, dann kannst du davon ausgehen, da stimmt was nicht mehr. Das ist meistens ein geistlicher Überflieger. Also Vorsicht. Aber eins musst du wissen. Der Geist in dir, wenn er erstarkt oder auch in dem Erstarkungsprozess, er ist dauernd am Arbeiten für dich. Aber du kriegst das nicht immer alles mit. Das ist das Schöne. Und selbst wenn du in der Nacht im Bett liegst und schläfst, der erstarkte Geist schläft nicht. Der arbeitet rund um die Uhr für dich. Der Geist ist immer mit Gottes Geist in Connection. Und du musst nicht immer auch alles mit deinem Verstand mitbekommen. Und das, was wichtig ist für deinen Verstand, das wird er dir auch mitteilen und das wirst du auch erfahren. Aber du musst lernen, auf deinen Geist ein bisschen Acht zu geben, zu hören. Und dieser Geist in dir wird vom Heiligen Geist inspiriert und er wird deine Gedankenwelt formen. Und er wird deine Gefühlswelt heilen und er wird auch deinen Körper erreichen, Stück für Stück. Denn der Heilige Geist, sagt uns die Schrift, ist dein Helfer, dein Lehrer, dein Tröster, dein Führer und er ist es für deinen Geist. Also werde stark im Geist und du wirst eine persönliche Erweckung erleben. Du wirst selber in dir merken, hey, irgendwas in mir, jetzt wird es wieder lebendig, es wird wieder interessant mit dem Jesus. Es ist nicht mehr, ja, ich muss heute am Donnerstag in den Hauskreis gehen, sondern es fängt wieder was an in dir. Und das passiert dann, wenn du deinen Geist trainierst, übst, stark werden lässt. Und jetzt kommen wir noch zu ein paar Punkten, die wir dazu tun können. Nicht müssen, sondern können. Also das Erste, das haben wir jetzt ja schon lange genug durchgekaut, das ist die Wiedergeburt. Ohne dem geht schon mal gar nichts. Also ein von Gott getrennter Geist kann nicht geistlich erstarken. Und das Nächste ist, wir haben ja das im Glauben angefangen, als wir ein sogenanntes Lebensübergabegebet gebetet haben und uns bekehrt haben. Aber das heißt nicht, dass wir da einmal glauben und dann passt es für das ganze Leben. Wir fangen da an im Glauben und wir müssen im Glauben dranbleiben. Der Glaube ist eine Lebensaufgabe, nicht eine einzelne Tat zur Wiedergeburt. Ja, manche meinen, ich habe mein Lebensübergabegebet nachgesprochen, das passt so, das passt so nicht. So wird ein Mensch nicht geistlich stark. Und man darf nicht dort stehen bleiben, das ist nämlich der Anfang. Im Glauben fängst du an und im Glauben gehst du auch weiter. Auch wenn der Glaube vielleicht manchmal in die Knie geht, aber du kannst ihn wieder hochholen. Die Schrift sagt uns, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Das geht nicht. Und du kannst nicht sagen, ja, ich habe ja vor 20 Jahren geglaubt, das passt schon. Nein, bleib im Glauben. Halte deinen Glauben aktiv, denn damit aktivierst du den Geist in dir. Und wenn du ihn aktivierst, dann trainierst du ihn, dann wird er geübt und dann wird er auch stark, wie ein Muskel. Denn wenn du immer was zu tun gibst, dann bleibt er fit und dann wird er stark und geschmeidig und kräftig. So ist auch der Geist in uns. Wenn aktiviert ist, dann ist es gut für ihn. Und Glaube hat nicht mit recht viel mit Gefühlen zu tun, wie manche vielleicht meinen, sondern Glaube hat ganz viel mit deinen persönlichen Entscheidungen zu treffen. Du stehst oft vor Situationen, glaube ich jetzt, was Gott sagt oder glaube ich, was der Umstand sagt? Wem glaube ich jetzt? Und da wird es dann interessant. Und wenn dein Geist schon ein bisschen stärker geworden ist, dann fällt es dir viel leichter, Gott zu glauben. Und dann fällt es dir viel leichter, das zu tun, was Gott gesagt hat, dass du tun sollst in solchen Situationen. Sprich, du sollst beten, du sollst Autorität ausüben, du sollst aufstehen und sagen, ich bin in meinem Leben Chef geworden, weil Jesus hat mich hoch und weit gesetzt über alle meine Feinde. Und so weiter und so fort. Haben wir ja schon öfter gelehrt zu diesem Thema. Eine weitere Sache, die deinem Geist hilft zu erstarken, ist, dass du eine gesunde und vor allem auch dir angepasste Lehre ohne Religion und Gesetz bekommst. Wenn du deinen Geist vergiftest mit Irrlehren, mit Religion und mit Gesetzen, wird er einfach nicht erstarken können. Wenn du aber gesunde Nahrung bekommst, am Anfang eine gesunde Milch, nicht eine verpanschte Milch, und dann ein gesundes Evangelium, dann wird dein Geist stark werden. Das kannst du gar nicht mehr stoppen. Darum sagt uns der Paulus, dass wir einen biblischen Beweis haben, an Timotheus, so wirst du ein guter Diener Christi sein, der sich nährt durch die Worte des Glaubens und der guten Lehre, der du gefolgt bist. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Ich komme, achte auf das Vorlesen, auf das Ermahnen, auf das Lehren. Das sind jetzt verschiedene Verse, wo der Paulus an den Timotheus schreibt, was wichtig ist. Gute Lehre, das Wort annehmen, denn es ist wert, dass wir das Wort annehmen. Und er soll aufpassen, dass es immer wieder vorgelesen wird, dass die Leute auch ermahnt werden und dass sie gelehrt werden. Es hat einen Sinn. Ja, es ist nicht bloß, ja, machen wir einen Lehrabend, dass wir ein Programm haben, sondern es hat den Sinn, dass die Leute gelehrt werden, um geistlich zu erstarken, weil das in jedem Einzelnen zum Segen ist. Ein weiterer Punkt, um geistlich zu erstarken, ist, und das haben wir auch schon sehr viel gelehrt, die Erkenntnis deiner vollkommenen Rechtfertigung und Gerechtigkeit in Christus Jesus. Das ist so ein Grundfest, gibt es nichts anderes. Es ist das Allerbeste, was du deinem Geist geben kannst. Wenn du dich als Sünder siehst, gibst du deinem Geist Fliegenpilz zum Essen. Tödlich. Wenn du ihm Gesetz gibst, deinem Geist, Gebot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, was gibst du ihm dann? Ein Knollenblätterpilz. Gift. Tödlich. Das Gesetz tötet. Gib ihm das, was Jesus getan hat. Er trug unsere Sünde, die Sünde der Welt hat er weggenommen. Er hat uns in die Stellung eines Gerechten versetzt. Aus Gnade seid ihr gerechtfertigt. Völlig umsonst. Diese Wahrheiten gibst du deinem Geist und er wird fit und stark und er bekommt die Oberhand. Diese Wahrheit deiner Rechtfertigung muss total in dir verankert sein. Denn das ehrt nämlich Gott. Das ehrt unseren Vater, das ehrt den Sohn Jesus und das ehrt auch den Heiligen Geist. Deine Stellung in Christus als geliebtes Kind Gottes ist fest. Und du kannst Glaubensbekenntnisse dazu machen und das sollst du auch und sagen, ich bin gerecht und sündlos wegen dem Opfer Jesu und so weiter und so fort. Auch wenn du nicht perfekt bist, du bist trotzdem ein Gerechter. Das ist deine Stellung. Du hast nämlich die Gerechtigkeit Jesu bekommen und nicht die deine behalten. Deine Gerechtigkeit, die eigentlich eine Sündhaftigkeit ist, hat Jesus bekommen und ist mit dem ganzen Zeug ans Kreuz genagelt worden. Und du hast seine bekommen und Jesus war gerecht von Anfang bis zum Ende. Oder könntest du sagen, Jesus hat aber die und die und die Sünde begangen. Wenn jemand eine Sünde von Jesus weiß, dann soll er sie sagen. Also er hat keine begangen und genau diese Stellung hast du bekommen. Das ist deine geschenkt bekommene Gerechtigkeit. Wir haben oft im Hinterkopf noch, ja, aber ich muss ja doch. Du musst eben nicht. Du wirst, weil du seine angezogen hast. Das ist ein Riesenunterschied. Ein weiterer Punkt ist, um im Geist zu erstarken, habe Gemeinschaft im Gebet und im Bibelstudium, im Lobpreis und in der Anbetung mit Jesus und mit dem Vater und dem Heiligen Geist. Nimm dir Zeit dafür. Das erfordert Zeit. Aber du kannst bestimmt einige unnütze Dinge aus deinem Leben dafür opfern. Und sieh zu, dass du im Lobpreis, in der Anbetung, auch in diese Salbung des Geistes hineinkommst, dass du den geistlichen Raum immer mehr und mehr erkennen kannst und du richtest damit sehr viel mehr aus, als wie wenn du Tag ein, Tag aus missionierst und für den Herrn arbeitest. Also die Zeit mit dem Herrn ist auf jeden Fall wichtiger als die Arbeit für den Herrn. Und die ganzen anderen komischen Dinge, die es ja in der Welt gibt, sind sowieso nicht so wichtig. Setze deine Prioritäten neu, denn es gibt sehr viele Zeitdiebe um dich herum. Sei da weise und sei zielstrebig. Aber mach nicht den Fehler, dass du dich dann total unter einen Leistungsdruck bringst und du musst jetzt nur noch beten und nur noch lobpreisen. Es gibt auch noch andere Dinge, die aus der Sicht Gottes wichtig und gut sind. Allerdings, einige unnütze Dinge kann man auch vielleicht einmal streichen, wenn man merkt hat, ich habe eigentlich die Gemeinschaft mit Jesus total vernachlässigt. Die Welt um dich herum ist immer voller Zeitdiebe. Es wird immer was geben, was dich anspringen, das musst du noch und hier musst du noch und das hast du noch vergessen, wird es immer geben. Und es gibt auch angenehme Zeitdiebe. Das möchte ich aber auch noch gerne tun und das habe ich auch schon lange nicht mehr. Die gibt es auch, die sind noch gemeiner. Aber dann triff wieder eine Entscheidung. Vergeude deine wertvolle Zeit nicht mit unnützen Dingen. Noch ein Punkt, um im Geist zu erstarken. Erfüllung mit dem Heiligen Geist und Sprachengebet. Weil wir sind alle hier mit dem Heiligen Geist erfüllt, getauft besser gesagt, aber man kann immer wieder eine neue Erfüllung bekommen. Immer wieder neu mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und in Sprachen reden, weil das erbaut deinen Geist. Das Sprachengebet aktiviert den Geist in dir. Denn aus dem Geist herauskommen diese Laute. Du musst ja das nicht mit dem Kopf zusammen spekulieren, was ich da jetzt sage. Es kommt aus deinem Geist hervor. Und damit aktivierst du deinen Geist. Und der Heilige Geist kommt im Fluss. Er ist das Rohrfrei ist der Heilige Geist für deinen Geist. Dass das im Fluss kommt. Kennst du ein Rohrfrei? Wenn der Abfluss mal verstopft ist, dann nimmt man Rohrfrei. Und es kann ja sein, dass dein Geist einmal ein bisschen verstopft ist, zugemüllt vom Schrott dieser Welt, vom fleischlichen Reaktionen und so weiter. Dann brauchst du wieder Rohrfrei. Ich kann mich erinnern, in der ersten Gemeinde damals in Regen, hatte ein Ältester im Gottesdienst einmal ein Bild im Geist, wie er so eine Pipeline gesehen hatte, war ziemlich verstopft und es konnte nur ein bisschen ein Rinnsal an Wasser durchfließen. Damals hat man es total falsch ausgelegt. Jetzt müssen wir Buße tun, jetzt müssen wir was heiligen, jetzt müssen wir das tun und tun und tun. Wir müssen gar nicht tun, wir müssen bloß den Geist freisetzen. Dann fließt das Wasser wieder. Du kannst dir das vielleicht so vorstellen, der Geist in dir ist eine Lampe, und irgendjemand versucht die ganze Zeit, diese Lampe mit Schwarz zuzumalen. Geht rundum, immer mit dem Pinsel drüber, zumalen, dass ja dieses Licht nicht mehr leuchtet. Ausschalten kann er es ja nicht, weil der Geist lebt halt. Aber zumüllen, zustreichen, schwarz anmalen will er das. Und dann kommst du mit dem Heiligen Geist und mit Sprachengebet und du putzt es wieder weg. Und dann leuchtest du wieder. Und dann kommt es darauf an, wer malt schneller oder wer putzt schneller. Gell? Aber wenn du aufhörst zu putzen, dann ist bald zugestrichen und es leuchtet nicht mehr. Dein Geist, du nimmst ihn nicht mehr wahr, weil er zugemüllt ist. Also fang wieder an, in Sprachen zu beten, deinen Geist zu erbauen, den Schrott, diese schwarze Farbe wegzuputzen, Licht zu werden. Und du wirst wieder ein erfolgreiches Gebetsleben haben. Du wirst wieder geistlich hören und sehen können. Du wirst wieder neu mit Heiligen Geist erfüllt werden. Und der Heilige Geist braucht deinen Geist, dass er durch dich fließen kann. Der John G. Lake, der hat einmal ein Experiment gemacht und haben festgestellt, beim Sprachenreden werden bestimmte Gehirnregionen aktiviert, die sonst brach liegen. Und ich finde das sehr interessant, denn da ist vieles brach. Und bei manchen Leuten sind auch Dinge im Hirn brach, die eigentlich nicht brach sein sollten. Und der Heilige Geist und dein Geist sollen das wieder aktivieren. Nicht bloß im Hirn, sondern auch sonst irgendwo im Körper, wenn was nicht so läuft, wenn Blockaden sind. Ist der Geist dafür zuständig? Nicht unbedingt in erster Linie die Medizin. Ein weiterer Punkt, um geistlich zu erstarken, das ist jetzt ein Hilfsmittel dazu, das ist nicht der Ersatz für alles andere, das ist Handauflegung durch geistlich Erstarkte, denn Gott hat bestimmte Dienste in die Gemeinde gegeben, zur Erbauung der Gläubigen. Kann ich euch mal vorlesen. Und er hat die einen als Apostel gegeben und die anderen als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. Und jetzt kommt es zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Dafür hat Gott Dienste gegeben und die sollen eben den Leib Christi erbauen, die Heiligen ausrüsten. Sie sollen, dann heißt es weiter, zur vollen Mannesreife kommen. Sie sollen nicht mehr Unmündige sein. Sie sollen geistlich erstarken. Dafür, und das ist es gegeben, und durch Handauflegung kann eben geistliche Kraft übertragen werden, fließen. Ströme lebendigen Wassers hat Jesus einmal genannt. Und es hilft deinem Geist natürlich auch stark frei zu werden. Ein weiterer Punkt, den du tun kannst, ist ganz einfacher jetzt. Bitte doch einfach deinen Vater und Jesus und den Heiligen Geist, dir zu helfen, deinen Geist freizubringen, dass er wieder aktiviert wird. Dass er wieder. Du kannst doch das ganz einfach machen, Herr. Ich habe festgestellt, im Geist bin ich gerade nicht mehr so frisch, wie es sein soll. Hilf mir, belebe meinen Geist neu, erfülle mich neu mit Heiligen Geist und so weiter und so fort. Und bete das nicht bloß einmal und sag, ach, habe ich gebetet, hat auch nichts gebracht, sondern bete das einmal mit einer Inbrunst dauerhaft, du willst es unbedingt haben und Durchbrüche werden geschehen und es wird nach und nach wieder Leben einkehren und dein Geist freigesetzt, weil der Herr dir hilft, weil der Heilige Geist dafür da ist, das ist ja sein Job. Der Heilige Geist ist ja nicht zum Spaß hier, dass man in der Tasche rumspazieren tragen, er ist ja da, Dinge zu tun. So, jetzt kommt wieder ein Teil, dann ist mehr wieder dein Part, den du tun kannst. Setze deinen Geist frei. Ja, wie soll jetzt das gehen? Da musst du immer nachdenken. Da musst du wissen, der in uns ist, ist größer als der in der Welt ist. Der Größere ist in mir. Er ist ja schon mal da. Und wenn er da ist, dann will er doch freigesetzt werden. Es soll aus deinem Geist Ströme lebendigen Wassers fließen. Sprich, Kraft soll fließen. Aber entscheide dich und sprich. Wenn du Gott bittest zum Beispiel, ja, wie macht Gott das? Oder wie macht Gott überhaupt was? Indem, dass er spricht. Die ganze Schöpfung hat er erschaffen, indem, dass er sprach, es werde. Und genau das sollst du auch tun. Ja, du kannst da zum Berg sprechen, du kannst zum Feigenbaum sprechen, du kannst zum Dämon sprechen, der verschwinden soll. Das hat Jesus uns gegeben. Er hat dir den Mund gegeben, den Kopf zu entscheiden und den Mund, um Befehle zu erteilen. Und du kannst doch locker sagen, im Namen Jesu, ich setze den Geist in mir frei. Vielleicht denkst du, na, so ein Käse. Aber es ist kein Käse. Es ist die Wahrheit. Deine Worte, die mit Glauben erfüllt sind, sie bringen was. Sie wirken sich aus. Wir sollen es ja machen, wie es der Herr gemacht hat. Wie es Gott gemacht hat. Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe und Besonnenheit gegeben und der soll freigesetzt werden. In den Sprüchen steht, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. durchforscht oder erleuchtet alle Kammern des Leibes. Und wenn dein Geist erstarkt, wird er anfangen, verschiedenen Kammern, in Anführungsstrichen Kammern, wie Bereiche deines Leibes zu erleuchten, Licht hineinzubringen, zu erfüllen. Und wenn ein Bereich in deiner Seele oder in deinem Körper ist, der nicht gerade so gut funktioniert oder krank ist oder Schmerzen macht, dann geh mal ganz gezielt vor und setze deinen Geist genau in dem Punkt frei, da wo es wehtut, da wo es das Problem hast. Denn ich bin mir sicher, wenn dein Geist zusammen mit dem Heiligen Geist dieses Organ oder diesen Bereich oder auch der Seele erfüllt, wird das Problem verschwinden, wird die Krankheit verschwinden, wird ein Dämon verschwinden, weil es gar nicht anders sein kann. Sprich Glaubensworte. Tu das einfach. Trainiere das. Sag, ich setze jetzt den Geist in mir frei. Setze den Geist in dem und dem Organ frei oder in der und der Körperfunktion. Oder sag, ich setze jetzt übernatürliche Heilungskraft frei, die in meinem Geist ist, weil Geist ist übernatürlich und so weiter. Oder sprich, ich setze den Segen jetzt frei in meine ganze Seele, in meinem Körper, in mein Umfeld und so weiter und so fort. Die meisten bleiben bloß bei dem, ach bitte, lieber Gott, so ganz. Und der liebe Gott sagt, ich habe dir gegeben, ich habe dir Vollmacht gegeben, ich habe dir das Werkzeug gegeben, ich habe dir meinen Namen gegeben, jetzt auf geht's, entscheide dich, tu was damit. Römer 8, 11 sagt uns, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, und das tut er ja, wenn wir von Neuem geboren sind, so wird er, der in uns wohnt, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Der Geist in uns macht den Leib, den jetzigen irdischen, sagt er hier vom sterblichen Leib, lebendig, wenn der Geist diesen Bereich, die ganzen Bereiche des Körpers durchdringt. Wenn der Geist den Körper nicht durchdringt, kann es passieren, dass da irgendwann was aus dem Gleichgewicht fällt und krank wird und Schmerzen bereitet und nicht so gut funktioniert, wie es funktionieren sollte. Er spricht hier aber von diesem Leib, weil sonst, wenn er von dem Leib nach der Auferstehung sprechen würde, dann würde er nicht vom sterblichen Leib sprechen, weil der Leib, den wir dann haben werden, kein sterblicher Leib ist, sondern ein unsterblicher Leib. Und dieser Geist in uns soll diesen sterblichen Leib lebendig mit Leben erfüllen und am Leben erhalten. So, jetzt kommen wir schon langsam zum Ende. Sei geduldig und ausdauernd in diesen Dingen. Aber bleib dabei, bleib standfest. Nicht sagen, jetzt habe ich schon dreimal probiert, hat sich nichts verändert, ist nicht besser geworden, das war wahrscheinlich eine Irrlehre. Nein, bleib dabei. Ich kann dir auch sagen, dass es Widerstände gibt, wenn du das anfängst. Dass es Widerstände in deinem Denken gibt, der dir sagt, so ein Krampf, du doch nicht und so weiter. Ich sage gar nicht alles, weil du wirst es selber sehen. Du wirst auch Siege erlingen. Du wirst auch Gegenangriffe bekommen, du wirst auch abwehren müssen. Es wird Kämpfe geben, weil wir haben einen Gegner auf dieser Welt. Auf dieser Frequenz hier haben wir Gegner. Aber binde diesen geistlichen Feind, zerstöre seine Festungen. Du hast die Autorität, du hast die Vollmacht. Das musst du wissen. In Jesu Namen haben wir vor einer Zeit gelernt, heißt in seinem Auftrag und an seiner Stelle. Tu es. Gut, noch ein Punkt. Lebe ein Leben in der Liebe, in Vergebung, in Demut, in Wahrheit und so weiter, in Wahrhaftigkeit und Treue. Tue Gutes, liebe deinen Nächsten, wie das die Schrift auch sagt. Ist auch ein Teil, den wir tun können. Oh, jetzt müssen wir wieder was tun, gell? Jetzt müssen wir wieder was tun. Nein, wir müssen nicht was tun. Es muss bloß der Geist mit deinen Werken übereinstimmen. Denn wenn der Geist in dir erstarkt und der Geist gibt dir die Liebe für einen bestimmten Menschen, der aber nicht so liebenswürdig ist gerade, dann kannst du dich entscheiden, ob du jetzt dieser Liebe, die dein Geist dir gibt für den Menschen, ob du der nachgibst oder ob du dem Zorn und dem Ärger und der Ablehnung und dem Hass nachgibst. Ein Stück Verantwortung liegt immer noch auch bei uns. Wir haben nämlich einen freien Willen von Gott bekommen. Und Gott respektiert deinen freien Willen. Der Satan nicht. Er möchte deinen freien Willen manipulieren. Aber das Interessante ist, wenn du im Geist erstarkst, der Geist in dir, deiner, der muss sich nicht an das halten, dass er dich nicht übernehmen darf oder manipulieren darf. Er soll es sogar. Und dann wird sich irgendwann die Frage gar nicht mehr stellen, ob ich jetzt den lieben soll oder ob ich den jetzt vergeben soll, sondern dann tut er das einfach. Und dann bist du am Ziel angelangt. Dann bist du wirklich im Geist erstarkt. Dann stimmt dein Werk mit dem, was der Geist in dir emporbringt, überein. Das ist Ziel der ganzen Sache. Und das bringt auch einen Segen in dein ganzes Leben. Den Geist löscht nicht aus, schreibt der Paulus an die Thessalonicher, 1. Thessalonicher 5,19. Das sagt uns, man kann natürlich den Geist auch auslöschen. Den soll man nicht auslöschen, sondern er soll erstarken. Oder an die Epheser, und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Haben wir oft gedacht, den Heiligen Geist betrüben, der wird doch nicht gleich so beleidigt sein. Der Heilige Geist, Gott verlangt von uns mehr oder weniger, wie soll man vergeben, wie soll man treu sein, wie soll man ihn nachtragen. Und der Heilige Geist wäre der Erste, der da beleidigt wäre. Dann stimmt doch was nicht. Also der Heilige Geist ist nicht die beleidigte Leberwurst. Du sollst ihn bloß nicht dämpfen und unter den Tisch drücken. Du hast jetzt nichts zu sagen, weil jetzt will ich mich ärgern. Weil jetzt mag ich nicht vergeben. Du bist jetzt still, Heiliger Geist. Dann betrübst du, dämpfst du den Heiligen Geist. Aber er wird nicht aufhören, dich immer wieder anklopfen. Hey, ich bin auch noch da. Also lösche den Geist, deinen Geist nicht aus und betrübe nicht den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist möchte dich leiten. Er möchte dich leiten auf guten Wegen. Er möchte dir Führung geben und gute Tipps geben und so weiter und so fort. Dafür ist er da und dafür soll man auch akzeptieren und nehmen. Ja. Halte dich von Dingen fern, die dich gefangen nehmen, die dein Herz wieder einfangen, denn da steckt meistens der Satan dahinter. Dann hast du wieder keine Zeit für die geistlichen Dinge. Es gibt so viele Sachen, die versuchen, dich einzufangen, wegzuhalten von der Gemeinschaft mit Jesus und von den ganzen geistlichen Dingen. Es gibt so viele religiöse Dinge, die auch schön ausschauen und gut klingen, aber dich vom Echten weghalten. Da halte dich fern davon und bleib du mit deinem Jesus, mit deinem himmlischen Papa und dem Heiligen Geist in Kontakt und du wirst geistlich erstarken. Gut. Ende der Durchsage.